Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Bond-Film und dem letzten James-Bond-Film Pierce Brosnans, nämlich Die Another Day, Stirb an einem anderen Tag. Und wir müssen ja nun anfangen mit diesem schrecklichen Lied von Madonna und spielen es kurz ein. Ja, Die Another Day von Madonna. Also man soll es nicht immer die Sau durchs Dorf treiben. Man sagt ja auch über, jetzt wollte ich schon sagen, Elliot Smith, wer ist das? Sam Smith, Writings on the Wall, ist das ein schlechtes Lied. Aber das Lied Die Another Day von Madonna übertrumpft dieses Lied sogar noch in seiner Unwürdigkeit. Sie war der größte Name nach Paul McCartney, der engagiert wurde. McCartney hatte 73 am Wings Live and Let Die eingespielt. Nun also Die Another Day. Mir ist nicht klar, warum das Autotune so dünn sein muss, warum die Produktion so dünn sein muss. Madonna befand sich 2001/2 auf einem neuen Hoch. Sie hatte ja 1998 mit Ray of Light ihr Comeback und diesen William Orbit unter Wasser blubberartigen Klängen, die heute nicht mehr so gut gealtert sind, aber immer noch interessant sind. Danach mit, jetzt weiß ich nicht, wie man den Franzosen ausspricht, Mirweiß oder Mirweh und Mirweh. Ja. Das war dann mit Music ein fast noch besseres Album. Und dann kam also Die Another Day, auf das dann später mit American Life auch ein relativ schlechtes Album schon folgen soll, 2003. Und dann dieses schräge Lied.
Geschrieben von Henry Arnold heißt er, oder?
Ich glaube, dass Madonna das selber geschrieben hat.
Die Musik hat sie ja sicher nicht geschrieben.
Naja, es ist ja so arrangiert wie ein Clubhouse-Stück, das dann wahrscheinlich nicht von ihm so eingerichtet worden sein könnte. Aber da müsste ich nachgucken. Er hat natürlich den Soundtrack gemacht.
Ja, David Arnold, so heißt er. David ja. Arnold. Ich frage mich, ob der Christian Wagner oder Christian Wagner, der den Schnitt gemacht hat, derselbe ist, der früher den Rockpalast gemacht hat.
Ach so, meinst du, das könnte sein?
Nein, natürlich nicht. Aber es wäre doch lustig, wenn der Christian Wagner, den wir vom Rockpalast im WDR kennen, wenn der 2002 dann den Lee Tamahori-Film, den letzten Brosnan, geschnitten hätte. Ja. Vorstellbar ist ja so etwas, denn Dolezal Rossacher haben ja Videos für Queen und die Rolling Stones gemacht, ja, nachdem sie für Falco gearbeitet hatten.
Ich meine, manches, also das Video selber zu Madonnas Song, das ist nicht so schlecht, wie man denkt. Also jetzt ist im Bonn-Film eingespielte Video, also der Vorspann, ne? Also es fängt erstmal neu an, man sieht irgendwie diese Barrel-Gun-Sequenz neu, erstmals mit so einer auf einen selbst zufliegenden Kugel, da hat man also stark auf die Computereffekte vertraut. Ich finde dieses Intro an sich mit diesen, wie soll man die nennen, diesen Glaselfen, die da rumtanzen, eigentlich auch nicht schlecht, aber dann halt irgendwie dieses schlimme Lied und auch der Score von David Arnold ist sehr unentschlossen. Auf der einen Seite wird versucht, so ein John Barry-Gefühl neu zu evozieren mit klassischen Streichern. Dann wiederum gibt es also wirklich so fast schon hirnrissige Café Del Mar Musik. Dann wiederum eine Sache, die es viel zu selten in James Bond Filmen gibt, nämlich die Einspielung fremder bekannter Klassiker. Also London Calling wird einmal eingespielt. Sowas gibt es in James Bond Filmen viel zu selten. Vielleicht ist es eine Lizenz. Sache, ich musste an A View to a Kill und Surfing USA denken, als Roger Moore mit dem Snowboard da über die Eiswipfel fegt.
Also London Calling ist dann auffällig blödsinnig. Da sieht man natürlich wieder Tower Bridge oder das Parlamentsgebäude oder so. Und kann man mal London Calling einspielen, weil es sonst nichts zu hören gibt. Ne? Und der Film ist ja zum 40. Jubiläum der Bond-Reihe und enthält Anspielungen. Wenn man welche erkennt, kann man sich freuen. Es wurde im Wesentlichen darauf reduziert, dass Halle Berry aus dem Meer steigt wie Ursula Andress in dem ersten Film. Andere Anspielungen kann man nicht sofort entdecken. Es liegen drei Ian Fleming Romane zugrunde, was nicht so ungewöhnlich ist, weil immer meistens doch zwei verwendet wurden oder Erzählungen, auf denen die Filme basierten. Manchmal wurde auch vollkommen lose konstruiert. Hier ist aber schon ziemlich lose konstruiert. Ist schon eine Räuberpistole über mehrere Kontinente. Mit Lee Tamahori haben sie einen Actionregisseur ausgewählt. Es war der erste Bond des neuen Jahrtausends. Es sollte, obwohl es der alte Darsteller war, ein neuer Bond sein. Man spürt auch dieses Bemühen. Man hat hier Cyberspace, man hat viel Virtual Reality, man hat wieder den Mann, der nicht schlafen kann, den wir schon öfter hatten, der entstellt ist, vom Vater entfremdet. Wir haben hier diesen Gustav, wie ist der Nachname? Der Vorname? Grünkens,
nee.
Ja. Vorname ist Deutsch und dann Nachname, warte.
Ach, du meinst den Betty spielen?
Nein, der Sohn. Der Sohn ist... Na, ich finde den Namen hier nicht, aber der Vater ist der Koreaner General Moon, der seinen entstellten oder, wie soll man sagen, modifizierten Sohn gar nicht erkennt. Also es ist wieder viel Mimikry und kosmetische Operation.
Aufgrund des schlechten Lieds und der wie gewohnt mittelmäßige Musik, also dem Scores David Arnolds, gebe ich dem 1,5.
Ja, allerhöchstens 2.
Madonna singt das Lied auch gar nicht mehr live. Also ich weiß nicht, ob sie es überhaupt jemals in eine Tour mit eingebunden hat. Sie war Anfang der Nullerjahre, glaube ich, auch nicht auf Tournee. Naja, gut, kommen wir zur zweiten Kategorie, der Bond-Entwicklung. Wir haben hier in diesem Film, und deshalb finde ich auch die ersten 20 Minuten des Films so gut, wie ich sie lange nicht mehr gesehen habe. Wir haben hier im Grunde genommen eine neue Art von Bond-Film. Etwas, was man als Daniel Craig-Bond-Film bezeichnen könnte. Denn hier geht es tatsächlich um eine Niederlage, die James Bond erleiden muss. Erstmals endet die Sequenz, die Action-Sequenz, die vor dem Vorspann geschaltet ist, mit einer Niederlage, die er erleiden muss. Er wird nämlich gefangen genommen. Bei Daniel Craig wäre es so gewesen, der hätte wahrscheinlich die posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Das ist bei Bond so ein bisschen dämlich, denn diese jahrelange Gefangenschaft, die er da erleiden muss, oder ich weiß nicht, ob es Jahre oder
Monate. Er hat einen so langen Bart, Robinson Crusoe, ja. Das müssen 18 Jahre gewesen sein. Also, aber er ist dann, nachdem er den Bart abrasiert hat, nicht gealtert.
Ja, und es hinterlässt auch sonst keine bleibenden Spuren. Bei Bond ist es ja, also bei Daniel Craigs Bond ist es ja so, ab Casino Royale, er hat ja nie den Verlust des Todes von Eva Green ja wirklich überwunden und leidet da dann die folgenden 4 Filme auch unter. Bei diesem Bond von Pierce Brosnan, das ist sozusagen auch der alte James Bond, dem diese Charakterentwicklung nicht zugesprochen wird, ist es so, sobald er sich rasieren konnte und die Narben auf der Brust verhalten, ist mit ihm alles in Ordnung. Man hätte eigentlich erwarten müssen, dass er einen Showdown mit dem General Moon hätte absolvieren müssen, weil er derjenige ist, der ihn ja einbuchtet. Aber es ist ihm irgendwie egal. Die beiden treffen nicht mehr aufeinander. Das ist eine ganz große Drehbuchschwäche. Er gerät ja nur noch an seinen Sohn, an den kosmetisch veränderten Sohn. Aber den alten General, der für seine Einbuchtung zuständig ist, mit dem hat er anscheinend keine offene Rechnung mehr zu begleichen. Ich verweise dennoch auf den lustigen Spruch, als er diesen Bodycheck durchmachen muss, nachdem er aus der Gefangenschaft ausgebrochen ist, als der MI6 ihn nochmal durchsucht. Da gehen sie alle seine Organe durch und dann sagt dann eine der Untersucherinnen, die Leber sieht nicht gut aus.
Ja, das ist, ist einer der Scherze. Übrigens andere Drehbuchautoren, Michael G. Wilson wechselte hier an der Seite von Frau Broccoli zum Produzenten. Und er spielt übrigens auch einen General. Also Wilson hat da viel vorher geschrieben. Jetzt 2 neue Drehbuchautoren, die das zwar wirr zusammengeschrieben haben, aber das sind einige witzige Dialoge. Es gibt auch das Motiv, dass dieser Gustav in seiner neuen Gestalt, möglicherweise auch in seiner mentalen Ausstattung, dem James Bond nachempfunden ist. Also man hat es hier eigentlich mit einem vertierten Doppelgänger zu tun, mit Bond als Schurke. Deshalb auch das Momentum der Dekonstruktion, denn Gustav versucht Bond nachzuweisen, dass Bond selbst ein Schurke ist, dass Bond selbst Zweifel hat, dass Bond alle ans Messer liefert, dass Bond untreu ist, dass er so schwere Nöter Frauenheld ist. Das wird hier mehrfach gesagt, das weiß man natürlich auch, aber das sind schwere Anwürfe und gleich am Anfang sieht man die beiden bei einem Gefecht, bei einem Degen- oder Säbel-Duell. Das wird später nochmal wieder aufgenommen und es wird gespiegelt in den beiden Frauen, Rosamund Pike und Halle Berry, die dann auch noch ein Degengefecht sich liefern. Ne? Aber im Wesentlichen ist es hier der Konflikt zwischen, also in Am Anfang sehen wir Bond, wie er verraten wurde und wie er in Nordkorea festgesetzt wird. Die Frage bleibt, wer hat ihn verraten? CIA, möglicherweise sogar Judi Dench, also M, möglicherweise dieser koreanische Sohn, der ja gar nicht aussieht wie ein Koreaner, anders als sein Vater General Moon, der wiederum aussieht wie der japanische Schauspieler Toshiro Mifune, den man aus Shogun zum Beispiel kennt.
Es ist sozusagen wie der gesamte Film, auch wenn wir in der Schlussbewertung auch festhalten, ein Film der verpassten Möglichkeiten ist, zumindest für mich, ist auch das ein Film der verpassten Möglichkeiten der Bond-Entwicklung, sodass ich da leider bei 2,5 stehen bleiben muss.
Ja, aber es gibt immerhin eine Entwicklung jetzt ganz zum Ende von Brosnans Karriere, gab es dann noch eine Bond-Entwicklung, bevor Craig kam. Also 3 würde ich alle mal vergeben wollen. Also Brosnan hatte dann keine Möglichkeiten mehr. Man muss auch sagen, seine mimischen und schauspielerischen Möglichkeiten waren dann doch schon ziemlich erschöpft. Ich glaube, dass Craig doch die interessantere Figur und für die Dekonstruktion Bonds wäre Pierce Brosnan sicher nicht der Richtige gewesen. Ne? Das Psychologische wird doch stark aufgehoben durch die sehr intensive Präsenz von Halle Berry und vor allem von Rosamund Pike. Ne? Also die Pike provoziert ihn immerzu, sie ist Agent Provocateur, sie betrügt ihn, trotzdem schlafen sie miteinander. Das wird dann wiederum auch zu einer Waffe gegen Halle Berry, die wohl ehrlich in Bond verliebt ist.
Okay. Wir haben schon über die Bösewichte gesprochen, dann machen wir da gleich weiter. Für mich ist es eine der stärksten Kategorien dieses Films. Wir haben hier 3 verschiedene. Du hast es ja schon erzählt, es gibt einen nordkoreanischen Generalssohn. Er wird gespielt, ich muss das nachgucken, ich kannte ihn nicht, von Will Yun Lee, der sich umoperieren lässt, damit man ihn nicht erkennt. Und dann zu Toby Stevens wird, der, wie ich jetzt lese, mit Nachnamen Gustav, also mit Nachnamen Graves, Gustav Graves in Rollennamen heißt. Also gar nicht mal so verkehrt, von Gans und Gründgens. Also das GG hat hier die Rolle gespielt. Und Rosamund Pike, die völlig zu Recht hier entdeckt wurde für diesen Film und auch gleich ein paar Preise für abgesahnt hatte. Für mich eigentlich neben Barbara Carrera das überzeugendste, bösartige Bond-Girl, also ein Bond-Bösewicht. Ich finde auch, dass dieser Generalssohn, der wird toll eingeleitet. Also auch das ist, was die ersten 20 Minuten auszeichnet. Man sieht, wie er auf einen Boxsack einschlägt, wie manisch. Dann wird er geöffnet und fällt dann einer raus. Da war also einer drin, den er verprügelt hat. Und das Erste, was er halt sagt, ist, find me a new anger therapist. Also hat er seinen Wuttherapeuten da einfach zusammengeschlagen. Ja. Besser kann man eigentlich eine Einleitung für einen Schurken nicht machen. Sein Vater wiederum, der Hauptgeneral Moon, das ist so eine Art Archefigur des gutmütigen Generals, der Systemfeinde sieht, aber ansonsten gar nicht bösartig ist. Man kann sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen von einem nordkoreanischen Militär, aber das ist einer, der an so alte Gesetze glaubt, an alte Feindschaften und zumindest ein Schwarz-Weiß-Schema hat, das berechnend ist und nicht neue technische Möglichkeiten wie den Supersatelliten, den Gustav Graves sich überlegt hat, um die Menschen zu töten, ausdenkt, sondern wirklich nur militaristisch denkt, nach Landesgrenzen hin. Dann finde ich, Toby Stevens ist ein sehr, sehr guter Bösewicht, wie aus einem, und an dieser Stelle möchte ich meinen Freund Per grüßen, der mich letztens im Kino korrigiert hat, ich sage mal Kenneth Branagh, aber angeblich spricht man einen Brenner aus, dann möchte ich es hiermit korrigiert. Er ist übrigens der Sohn Toby Stevens von Maggie Smith, der Schauspielerin, das habe ich nachgelesen. Und das ist so ein Typ wie aus so einem Brenner-Film oder aus so einer Jane Austen-Verfilmung, sehr überexaltiert, Fechtkämpfer. Also ich finde, das ist eine tolle Darstellung. Zuerst habe ich mich gefragt, was will dieser Schurke eigentlich? Ich habe das nicht so ganz verstanden mit seinem Laser. Wird auch sehr, sehr spät im Plot erst erklärt. Dann kommt raus, dass er im Grunde genommen so einen Laser entworfen hat, wie Scaramanga im Mann mit dem goldenen Colt, der halt ganze Landschaften neu planieren kann.
Ja, man sieht das dann später auch, das ist auch einigermaßen eindrucksvoll. Ja, es gibt schon enorme Action-Sequenzen und tolle Special Effects. Also Tamahori war ganz auf der Höhe. Ich weiß nicht, was er vorher gedreht hat, aber er muss sich ja sehr empfohlen haben und nicht nur des nordkoreanischen Weg. Wahrscheinlich ist er ja Neuseeländer oder Australien. Technisch ist der Film ganz und auf der Höhe. Mindestens von 2002, greift sogar etwas voraus. Ne? Also heute sieht man natürlich also diese Virtual Reality Brillen sieht man glücklicherweise nicht mehr. Das hatte man schon vorher in Film mit Michael Douglas Enthüllung. Da wurde es schon sehr, sehr ausführlich gezeigt. Hier gibt es auch mindestens zwei Szenen, die vollkommen in der Virtual Reality entstehen. Das eine ist ganz zum Ende hin, der Kuss, Bond küsst endlich Moneypenny auf dem Schreibtisch und dann denkt man schon, das kann doch nicht sein und es ist natürlich alles Virtual Reality. Sie stellt es sich hinter ihrer Brille vor und dann kommt John Cleese als Q rein und sagt, sie wirken so angestrengt. Und aber für einen Moment glaubt man jetzt endlich küsst Bond doch noch Moneypenny. Aber das ist natürlich ihre Wunschvorstellung. Dennoch ist es einer der schönen humoristischen Momente in diesem Film, der leider dann doch zerrissen ist von Action. Man hat wieder das Riesenflugzeug, man hat hier Island im Eis und das im Eisbad und dergleichen.
Lass ja. uns erstmal, machen wir erstmal den Bösewicht zu Ende.
Der Bösewicht ist sehr gut, überraschend, sieht nicht eigentlich aus wie ein Bösewicht, auch ein Schauspieler, der wie auch Pike, wie auch mehr oder weniger Halle Berry, nicht in allzu vielen Filmen schon zu sehen war. Und das ist schon sehr gelungen. Also genau genommen hat man natürlich wieder zwei Schurken. Da gibt dann noch den asiatischen. Beide sind sehr gut. 4 Sterne.
Würde ich auch sagen. Ich würde ihm auch 4 geben. Machen wir jetzt die nächste Kategorie, nämlich das Bond Girl. Wir können da eigentlich auch Rosamund Pike, sie wird ja später sich als Bösewichtin entpuppen, mit reinnehmen, als auch wieder M. Ich packe M auch deswegen mit rein, weil die Art und Weise, wie sie als Vorgesetzte mit Bond umspringen, ich finde das nicht mehr in Ordnung. Also das hat man ja, ich erinnere mal kurz an Lizenz zum Töten, als Timothy Dalton die Lizenz entnommen wird, die seine Geheimagentskollegen sofort auf ihn schießen, und zwar auch im Sinne von tödlichem Schuss abgeben, er aber flüchten kann und M dann sagt, halt nicht hier. Nach dem Motto, es wäre okay, ihn umzubringen, aber bloß nicht hier. Und auch hier sagt M, also jetzt gespielt von Judi Dench, so einen Spruch, als sie nicht mehr sicher ist, welche Geheimnisse er hätte verraten können in nordkoreanischer Gefangenschaft. Und er gesagt hat, nein, es ging alles in Ordnung, was hätte ich denn sonst machen sollen? Und sie zu ihm sagt, sie hatten ihr Ziankali. Also, dass sie ihm sozusagen nahelegt, zum Suizid zu greifen und das so einfach selbstverständlich sagen. Ich glaube, so kann man mit einem Agenten wie ihm nicht umspringen. Das ist einfach, das macht man nicht. Also, das hat er nicht verdient und das spiegelt auch nicht seine Berühmtheit und sein Können auch wieder, dass man einem Agenten sowas nahelegt. Das hat mich so ein bisschen gestört an diesem Bond-Girl Judi Dench. Das eigentliche Bond-Girl ist natürlich Halle Berry. Du hast es ja schon gesagt. Hier entsteigt sie den Wellen. Übrigens, Pierce Brosnan entsteigt auch den Wellen. Wie Ursula Andress, 40 Jahre vorher. Das ist alles so ein bisschen blöd, weil nämlich schon im nächsten Bond-Film, diesmal gespielt von Daniel Craig in Casino Royale, er auch wieder aus den Wellen entsteigt. Das wird langsam so ein bisschen inflationär. Man muss auch zu Halle Berry sagen, das war eine der letzten bedeutenden Rollen, die sie zu jener Zeit genommen hatte. Das lag zwischen ihrem Oscar für Monsters Ball und dem großen Flop mit Catwoman. Danach war sie relativ bald weg. Also sie hat Glück gehabt, dass sie diese Rolle noch bekommen hat. Ich finde sie als Jinx auch ein wenig unterverkauft. Rosamund Pike ist bedeutend eindrucksvoller. Ich finde, dass Bond ein bisschen zu spät mit ihr schläft im Film. Das hätte vorher passieren müssen. Aber er will sie am Ende...
Darüber würde ich jetzt nicht streiten wollen.
Ja. Immerhin will er sie am Ende noch erschießen.
Aber der Lederanzug von Halle Berry ist sehr, sehr gut, ne? Ja. Den sie in Island trägt. Aber dann sagt der Rosamund Pike später, na, hoffentlich läuft er nicht ein, wenn du ins Wasser fällst, ne?
Ja.
Wird dann zu eng. Dabei ist es schon sehr eng.
Ich finde, es gehört relativ viel dazu, eine Agentin, also seine Co-Agentin oder überhaupt eine Agentin einzuführen, so zu verkörpern, dass man nicht sofort merkt, dass sie auch eigentlich auf der gegnerischen Seite steht. Für mich war das doch ein relativer Überraschungsmoment zu sehen, okay, sie ist doch ein Bad Girl.
Ja, man hat eine gewisse Ahnung, ne? Da sie ja auch an der Seite des Fechters von Gustav zu sehen ist, aber da ist so ein ambivalentes Verhältnis. Sie sagt auch gleich am Anfang, als die beiden Männer sich duellieren wollen, dieser Hahnenkämpfe, dieser Macho-Schwachsinn, dann möchte ich gar nicht sehen. Und dann kommt natürlich das ganz ausführliche Duell und dann ziehen sie auch die Hemden aus und wie in alten Zeiten, wer zuerst verletzt ist, wer zuerst blutet, der hat verloren. Ne? Und dann kämpfen sie ausführlich. Aber wie gesagt, sie kämpft später auch, kann sehr gut fechten, kommt dann auch raus. Sie hat den Moon-Sohn natürlich auf einer englischen Universität kennengelernt. Und da war sie auch im Fechtclub. Und daher kennen sie einander eigentlich. Ne? Und das ist also auch eine sehr britische Geschichte. Ein Pike spielte auch die britische Figur im Unterschied zu der einem amerikanischen Halle Berry. Ne? Aber diese beiden Frauen, die hier einen regelrechten Zickenkrieg ausfechten, das sind zwei großartige Besetzungen. Pike hat da eine sehr, sehr große Karriere draus gemacht. Ist auch ungewöhnlich, Preise zu bekommen für die Rolle eines sogenannten Bond-Girls. Ne? Also das gibt es eigentlich nicht.
Wir haben einen Bond-Girl fast vergessen, nämlich die Interpretin des Titellieds. Madonna ist ja auch kurz zu sehen. Mehr in einem Cameo als Fechttrainerin. Sie wird ja oft gescholten, weil sie nicht schauspielern kann. Ich finde ihre Darstellung in Ordnung, weil es könnte schnell zu so einem Running Gag verkommen oder irgendwie zu so einem Add-on, dass man halt einen Superstar noch mal kurz irgendwie zeigt und denkt, ach, das ist ja eigentlich Madonna, die man da sieht. Mhm. Aber dafür, dass sie viel kritisiert wird, dafür, dass sie angeblich nichts darstellen kann, ist ihr Auftritt völlig in Ordnung.
Ja, wäre wahrscheinlich eigentlich nicht nötig gewesen. Das sind so Sachen, die Bond-Filme eigentlich nicht brauchen, sonst kämen sie öfter vor. Aber John Cleese ist ja eigentlich auch ein Running Gag. Ne? Der zieht doch etwas zu viel Aufmerksamkeit. Übrigens auch mit Virtual Reality, mit dem Aston Martin. Hier ist es so, dass er in einer U-Bahn-Station oder im Untergrund an einem geheimen Ort den Aston Martin präsentiert und da gibt es noch eine ausführliche Schilderung, nämlich der alten Gadgets, darunter ist auch dieser Raketenrucksack, das steht alles in seinem, wie sagt man, in seiner Garage, also in dem Fundus, ne? Und im Fundus sind noch die alten Gadgets, daraus wird dann eine Szene gemacht und Brosnan schnüffelt noch an einem alten Schuh von Sean Connery und damit ist das 40. Jubiläum dann auch begangen, ne?
Ja.
Sind wir jetzt bei den Frauen?
Wir müssen die Frauen noch zu Ende bewerten und danach haben wir noch zwei Kategorien. Also ich gebe den Bond-Girls aufgrund der schwachen Halle Berry nur eine 3. Mhm. Also ich hätte wegen Rosamund Pike, die man in beide Kategorien ja einpacken können, mehr gegeben, aber das mit Halle Berry, das war nichts.
Ja. Ich sage Berry 4 und Pike 5.
Super. Nächste Kategorie, vielleicht können wir ja Gadgets und Action zusammenpacken. Du hast ja gerade den Fundus schon erwähnt, ne? Also man sieht da den Feuerball-Raketenrucksack, man sieht übrigens den Schuh, der war nicht von John Connery, sondern Lotte Lenya.
Das war hier mit der Spitze
dran. Ja, noch schlimmer.
Noch schlimmer.
Und auch das ist übrigens ein Beweis dafür, es ging ja bei No Time to Die darum, ist James Bond eigentlich immer wieder ein neuer Mensch, der sich nur James Bond nennt? Nein, mit James Bond ist in No Time to Die ein James Bond gestorben, der denjenigen James Bond darstellen soll, der er schon immer in allen anderen Filmen gewesen. Das sieht man an dem Fundus, weil James Bond ja das Repertoire, das er damals genutzt hat, auch wiedererkennt. Das sind genau die Waffen, die er damals benutzt hat oder die Waffen des Gegners, die er wiedererkennt und einordnen kann. Das könnte er nicht machen, wenn James Bond immer wieder durch einen neuen Menschen besetzt werden würde. Das heißt, er altert also magisch. Ich war aber von den Effekten, wenn es um Action geht, nicht ganz so überzeugt wie du. Also Filme Anfang der Nullerjahre, die haben, man sieht das heute im Vergleich teilweise wirklich deutlich, deutlich schlechtere visuelle Effekte, also CGI, und das finde ich da schon. Also ich finde, dass das Auto, über das sehr viele gelästert haben, schlecht ist, aber gar nicht schlecht ist, weil es so irrealistisch erscheint, dass du ein Auto unsichtbar machen kannst, sondern weil die Unsichtbarkeit des Autos oder das wieder sichtbar werden des Autos, finde ich, irgendwie so schlecht aussieht. Mhm. Und das ist mir mit dem Auto einfach zu viel. Brosnan ist ja sowieso der Auto-Bond, das hat man ja in World is Not Enough und Tomorrow Never Dies vor allen Dingen noch viel mehr gehabt als hier. Mir ist es alles ein bisschen zu viel BMW. Und mit der Action-Szene, mit dem Ende mit dem Flugzeug, wenn du das mal vergleichst, diesen Flugtechnikaufwand, diese Riesenmaschine mit Goldfinger, wie reduziert Goldfinger dagegen war, ne? Es wird nur ein Loch geschossen durch die Scheibe. Goldfinger ploppt da raus. Und hier hast du doch wieder so sehr viele Lagerräume, in denen sich Gegner gegenseitig aufstellen. Pike gegen Barry, Brosnan gegen den General und gegen den Sohn. Das ist mir, also ich finde das einfach ein bisschen zu viel. Das hätte es gar nicht gebraucht. Das reduziertere Goldfinger-Niveau in einem schmalen Jet dagegen war besser.
Es müssen auch immer die 2 Stunden erreicht werden, oder 2 Stunden, 2 Minuten, die einem natürlich wie 3 Stunden vorkommen. Das ist ein Zeitphänomen bei Bond. Jeder Film kommt mir vor wie 3 Stunden, abgesehen von den ersten 4 Filmen vielleicht. Ja, was soll man sagen? Also Island ist sehr gut, das Eis ist gut inszeniert. Man freut sich, wenn solche Schauplätze kommen, aber es ist natürlich auch sehr, sehr lang. Also alles, was im Eis stattfindet, übrigens auch diese Eis-Schneebar, ein sehr guter Moment, in dem Bond an der Eisbar lehnt. Man kennt übrigens sowas ja aus Schweden und aus Finnland. Und er lehnt sich also an diese Eisbar und sagt, und etwas Eis, wenn sie haben. Und befindet sich also inmitten einer Kathedrale von Eis.
Ich finde halt die Eis, dann machen wir die Schauplätze gleich mit. Ich finde, mir ist ein bisschen zu viel Eis fast schon, auch ein bisschen zu viel Island. Mhm. Im Grunde genommen ist das ein Schauplatz, den die gezeigt haben, den sie auch, glaube ich, für fast 30 Minuten nicht verlassen, der für den echten Showdown eigentlich gut gewesen wäre, anstelle das Flugzeug zu nehmen. Ist natürlich auch viel Spinnerei dabei. Du hast ja teilweise auch so automatische Schiebetüren aus Eis.
Ja.
Also welcher Milliardär, also was für eine Art Multimilliardär kann man sein, um sich das leisten zu können? Hier stellt sich auch die Frage, wie der Toby Stevens Bösewicht, der Generalssohn, sich diese Art von Multimilliardärseigenschaft hat überhaupt leisten können. Also da muss es ja um sehr viele Dollarmilliarden gehen, die er aus Nordkorea rübergeschoben hat. Ja. Eigentlich kannst du dir so ein Reichtum gar nicht leisten.
Nein.
Es ist ja mehr als Jeff Bezos und Musk zusammen eigentlich, was der da installiert.
Ja, aber es ist sozusagen schon ein Vorgriff auf diese Multimillionäre jenseits von Bill Gates. Damals war ja noch Bill Gates das Modell, mittlerweile hat es sich geändert und wir haben Multimilliardäre, Millionäre. Ne? Und das hat sich in 20 Jahren noch weiter gedreht. Also die Wahrscheinlichkeit würde ich hier nicht anführen, weil so vieles unwahrscheinlich ist. Ich liebe übrigens auch das Schlussbild, nämlich die Waldhütte in der Einsamkeit mit dem Helikopter davor. Das ist ein herrliches Schlussbild, das auch an so viele sehr unwahrscheinliche Finals in Bond-Filmen erinnert.
Ja, also ich gebe Gadget und Action 2 und Schauplätzen 2,5.
Mhm. Schauplätze 3 und Action 3.
Dann kommen wir zur Schlussbewertung des Films. Für mich ist es, wie gesagt, ein Film der verpassten Möglichkeiten. Ich finde dennoch trotz allem, dass es der beste Pierce Brosnan Bond-Film ist. Nicht wegen Island, sondern wegen der ersten halben Stunde, die in Korea spielen soll. Dem, was aus James Bond hätte werden können. Der tollen Rosamund Pike und dem sehr überzeugenden Toby Stevens. Das ist einfach auch mutig, einen Schurken zu nehmen, der nicht durch einen Superstar-Schauspieler gemimt wird, sondern wirklich einen, den eigentlich kaum einer kennt. Das war bei den Brosnan-Bonds gar nicht so üblich. Also da wäre deutlich mehr drin gewesen. Die Action hat es für mich leider ein bisschen runtergerissen, Halle Berry auch, sodass ich dem Film, auch wenn er mein liebster Brosnan ist, am Ende immerhin noch 3 gebe.
Ja, ich sage 3,5, er ist nah an der 4. Das Drehbuch finde ich nicht so überzeugend, die Schauwerte sehr wohl und vor allem die Schauspielerin in diesem Film. Vielleicht sogar die beste Doppelbesetzung, finde ich. Halle Berry wurde ja anders als von dir, sehr gelobt. Rosamund Pike wurde damals noch zu wenig gelobt, denke ich.
Dann sind wir beim letzten Bond angelangt und machen dann weiter bei den Daniel Craig Bonds mit Casino Royale aus dem Jahr 2006. Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis dann. Vielen Dank.